glaube, das liegt einfach daran, dass Pippi Langstrumpf immer noch universelle Kinderwünsche befriedigt, indem sie halt sprachlich den Erwachsenen ebenbürtig ist, indem sie finanziell unabhängig ist. Das heißt, sie hat ja einen Koffer voller Gold und sie ist das stärkste Mädchen der ganzen Welt. Das sind, glaube ich, so Kriterien, die sie unschlagbar machen oder zeitlos dann auch. Also es werden zeitlose Themen außerdem verhandelt. Es geht um Freundschaft mit Tommy und Annika. Es geht um füreinander einstehen. Es geht darum, dass man Macht hat, aber diese nicht missbraucht. Ja, und vor allen Dingen liegt es natürlich auch an dem Medienverbund, der um Pippi Langstrumpf entstanden ist. Astrid Lindgren war ja genauso wie Erich Kästner schon Vorreiterin. Früh wurden die einzelnen Bände ja als Hörspiel gesendet. Und ja, der Oetinger Verlag oder Raben und Schögrin, die haben natürlich ganz, ganz viel Merchandising-Produkte mittlerweile um Pippi Langstrumpf auf den Markt gebracht. Und daran liegt das natürlich auch, dass so dieser Klassiker weiter tradiert wird und natürlich auch an den Elterngeneration, die Pippi Langstrumpf an ihre Kinder weitergeben.
Pippi Langstrumpf ist ja eigentlich das pure Gegenteil der bürgerlichen Weltvorstellung eines vorbildlichen Menschen. Dennoch wird ihr ja von der breiten Gesellschaft ein wenig ein Vorbildcharakter attestiert. Worauf ist das zurückzuführen?
Ich glaube, das liegt einfach auch daran, dass sie tatsächlich ein super Mädchen ist. Sie hat diese ganze Macht und missbraucht sie aber nicht. Und das ist natürlich auch Vorbild sozusagen. Des Weiteren ist es auch so, Astrid Lindgren hat ja mit Pippi Langstrumpf eine Parodie des Mädchenbuchs erschaffen. Und zwar geht es so auf Anne of Green Gables zurück, die sich ja für ihr Aussehen, für ihre Sommersprossen schämt. Und Pippi Langstrumpf steht ja zu ihrem Aussehen. Und das ist in der heutigen Zeit so immens wichtig für Kinder, denn die kommen ja schon früh damit in Berührung, dass man gut auszusehen hat, haben ihre eigenen YouTube-Kanäle oder sind bei Facebook oder Instagram unterwegs und sind auf Likes angewiesen. Und ich glaube, dass Pippi Langstrumpf, die ja wirklich für ihr Äußeres steht, was eigentlich den gängigen Schönheitsidealen der damaligen Zeit widersprochen hat, dass sie einfach so eine Vorbild- und Entlastungsfunktion dann auch hat.
Welche Bedeutung kann denn Pippi Langstrumpf zugetragen werden in Bezug auf die Emanzipation der Frau? Kann man da sagen, dass diese Figur diesen Prozess womöglich sogar beschleunigt hat?
Ja, also erstmal von Grund an war es ja gar nicht von Astrid Lindgren intendiert, denn die hat ja die Pippi Langstrumpf-Geschichten zusammen mit ihrer kleinen Tochter Karin zusammen entwickelt. Und da ging es ja eigentlich eher darum, dass sich die Tochter natürlich mit der Pippi identifizieren kann. Aber interessanterweise identifizieren sie auch Jungen damit, weil sie einfach solche tollen Attribute hat. Aber natürlich wurde Astrid Lindgren von ganz, ganz vielen Strömungen vereinnahmt. Und ich glaube schon, dass sie sehr vorausgegriffen hat, also das ist wirklich ein Novum gewesen, dass ein Mädchen die Abenteuer erleben darf, die sonst immer nur Lausbuben erleben durften. Und ich glaube schon, dass es da sehr um diese Emanzipation geht und dass es dann von der Emanzipationswelle natürlich aufgegriffen wurde, war nur eine Frage der Zeit. Aber ob das intendiert gewesen ist, das lasse ich mal dahingestellt.
Eine weitere Deutung, die ja man machen kann, ist diese Stärke von Pippi Langstrumpf, diese Kraft, die sie hat. Würden Sie sagen, die physische Stärke von Pippi Langstrumpf steht sinnbildlich so ein wenig für die unterdrückte Stärke der im emanzipierten oder unabhängigen Frau?
Ich glaube, ich würde das Wort Frau eher durch Kind ersetzen wollen, sozusagen. Also es geht ja darum, dass die Kinder einfach den Erwachsenen gleichberechtigt sind, dass sie nicht nur das machen müssen, was die Erwachsenen sagen, sondern dass sie das Verhalten der Erwachsenen auch kritisch hinterfragen und darüber reflektieren. Deswegen würde ich gerne Frau durch Kind substituieren und dann könnte man das vielleicht sogar auch so stehen lassen, ja.
Den Pippi Langstrumpf-Büchern wird ja grundsätzlich sehr viel Positives abgewonnen. Dennoch befällt einem beim Lesen oder zumindest mich beim Lesen immer wieder so ein wenig das Gefühl, Astrid Lindgren habe damit so eine heile Welt geschaffen, die für uns quasi unerreichbar ist. Das wiederum ist ja dann eher deprimierend. Finden Sie diesen Vorwurf gerechtfertigt?
Ich glaube, diesen Vorwurf der heilen Welt würde ich eher im Werkkontext sehen. Und das wurde ja immer diesen Bullaby-Büchern attestiert. Bei Pippi Langstrumpf hingegen finde ich es eigentlich eher so, dass sie sich in einer verdrehten Welt befindet, in diesem Mundus Inversus. Nämlich sobald Thomas und Annika die Gartenpforte zu Pippi Langstrumpfs Grundstück betreten und in diese Villa Kunterbunt, das ist nämlich diese verdrehte Welt, Mundus Inversus, betreten, dürfen sie eigentlich alles das ausleben, was Kinder eigentlich sonst verboten ist. Und das ist dieser Bruch mit den Konventionen und Normen, auch sprachlich gesehen, aber auch mit gesellschaftlichen Normen. Und ich glaube, dass diese Welt, die da erschaffen wird, diese verdrehte Welt für Kinder, die das lesen, wirklich so eine Entlastungsfunktion ist, einfach mal literarisch das auszuleben, was man sonst eigentlich nicht darf. Also ich würde diesem Vorwurf jetzt nicht unbedingt zustimmen in Bezug auf Pippi Langstrumpf.
Gerne würde ich jetzt noch ein wenig auf den historischen Kontext zu sprechen kommen. Das Buch erschien ja zunächst 1945 in Schweden, also nach Kriegsende, 1949 dann in Deutschland. Da würde mich zuerst interessieren, wie wurde das Buch denn in Schweden aufgenommen und vielleicht dann im Vergleich, wie wurde es in Deutschland aufgenommen?
Also in Schweden herrschten ganz andere Rezeptionsvoraussetzungen als in Deutschland. Dort konnten ja die Erziehungsdebatten, die getragen wurden von Bertrand Russell und Alexander Sutherland Neale, rezipiert werden. Es fiel in die Zeit des Modernismus, das ist dieser Bruch mit ästhetischen Konventionen und Normen. Und deswegen war das so ein ganz anderes Feld, in dem Pippi Longström dann veröffentlicht wurde. Am Anfang wurde es mit Begeisterung aufgenommen, dann hat sich das aber schlagartig geändert mit der Rezension eines Literaturkritikers, John Lundquist, der Pippi Longström so attestiert hat, dass es eigentlich nur noch so einen faden Beigeschmack hat, der an der Seele kratzt. Und dann häuften sich die negativen Kritiken. Andererseits wurde dann dieses innovative Potenzial von Pippi Longström auch in Schweden erkannt und dann häuften sich wiederum die positiven Kritiken. In Deutschland haben wir ja eine abgemilderte Form von der Pippi Longström. Das heißt, es musste an den Rezeptionsvoraussetzungen angepasst werden. Das sieht man auch schon im Optischen. Dadurch, dass ja der Zweite Weltkrieg herrschte, konnten ja die Erziehungsdebatten gar nicht oder fanden die gar nicht statt. Der Modernismus, den gab es auch nicht in Deutschland. Und um nicht die lesenden Kinder an die Kriegszeit zu erinnern, wurde optisch zum Beispiel auch der braune Strumpf durch den schwarzen Strumpf ersetzt. Und es wurden auch textlich Eingriffe vorgenommen, damit die Kinder nicht an diesen Kriegskontext erinnert werden. Das heißt, wir haben im deutschen Rezeptionsraum eine sehr abgemilderte Form der schwedischen Pippi Langstrumpf. Aber hier war es tatsächlich so, dass es zu einem Aufschrei natürlich auch geführt hat. Bis dann tatsächlich Kritiken erschienen sind, die wirklich Pippi Langstrumpf Weltruhm und Unsterblichkeit vorausgesagt haben. Und ich glaube, damit hatten sie ja dann letztendlich auch recht, wenn man das so sehen kann. Und ja, dieses innovative Potenzial wurde dann auch erkannt. Und wie gesagt, es steht immer noch in den Bücherregalen der heutigen Generation. Von daher denke ich, das hat alles ganz gut gepasst.
Pippi Langstrumpf war und ist ja eine der seltenen Ausnahmefiguren in der großen Flut der Kinderbücher und Kindergeschichten. Da ist ja noch interessant, eigentlich hat Astrid Lindgren ja gezeigt, dass man mit einer solchen Figur durchaus Erfolg haben kann und trotzdem haben es ihr eigentlich sehr wenig Autorinnen und Autoren gleichgetan. Es gibt nicht wahnsinnig viele solcher Figuren oder starker Mädchenfiguren in der Literatur. Können Sie sich erklären, weshalb?
Ich versuche es einmal. Also ich glaube, man muss als Autor, Autorin zur richtigen Zeit veröffentlichen und dann auch das Richtige schreiben oder beziehungsweise das Innovative schreiben. Das ist ja J.K. Rowling jetzt auch gelungen. Und bei Astrid Lindgren war das tatsächlich so, dass die Rezeptionsvoraussetzungen gepasst haben und sie durch diesen Bruch mit diesen Normen und mit der Parodierung des Mädchenbuchs ja nur wirklich ein Novum geschaffen hat. Und das ist dieser Zeit dann auch geschuldet, dass sie so eine Durchschlagkraft hat. Also Pippi Langstrumpf fungiert dann einfach von da an als Blaupause und man muss erstmal wirklich so was ganz Innovatives wieder schaffen. Das ist natürlich schwierig, aber wir haben natürlich ganz tolle Autoren, die auch sehr emanzipiert die Mädchenfiguren geschaffen haben, wie zum Beispiel Kirsten Boye, Cornelia Funke, Dagmar Schiedelü oder Renate Welsch, aber man muss tatsächlich immer zum richtigen Zeitpunkt veröffentlichen. Das ist, glaube ich, schwierig. Aber wie gesagt, J.K. Rowling ist es ja mit Harry Potter auch gelungen und sie hat das Rad auch nicht neu erfunden. Sie hat sich einfach bestimmter Motivtraditionen bedient und die dann in einen neuen Kontext gestellt und schon wurde das dann ein Bestseller.
Zum Schluss würde ich den Bogen gerne von Deutschland noch in die Schweiz spannen und zwar mit einem Zitat von der Schweizer Schriftstellerin Hedi Wyss, die sagte einst, Pippi Langstrumpf zeigt, wo die Befreiung der Frau ihre Wurzeln hat, nämlich in der Befreiung des Kindes. Würden Sie dem so zustimmen?
Ich glaube, das Zitat geht von ihr sogar noch ein bisschen weiter, eine Befreiung des Kindes, das jeder am Anfang seines Lebens ist. Und ja, ich würde dem zustimmen, denn es ist tatsächlich so, dass die Weichen für das weitere Leben in der Kindheit gestellt werden. Und ich glaube, ich habe ein ganz schönes Zitat da auch parat von Astrid Lindgren, die nochmal auf diese Kindheit so eingegangen ist und auf die Erziehung und was man diesem Kind dadurch an Möglichkeiten mitgeben kann. Und vielleicht darf ich das Zitat hier anführen. Und zwar sagt sie in ihrer Rede, niemals Gewalt, die sie anlässlich der Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels gehalten hat. Ein Kind, das von seinen Eltern liebevoll behandelt wird und das seine Eltern liebt, gewinnt dadurch ein liebevolles Verhältnis zu seiner Umwelt und bewahrt diese Grundeinstellung ein Leben lang. Und das ist dann auch gut, wenn das Kind später nicht zu denen gehört, die das Schicksal der Welt lenken. Sollte das Kind aber wider Erwarten eines Tages doch zu diesen Mächtigen gehören, dann ist es für uns alle ein Glück, wenn seine Grundhaltung durch Liebe geprägt worden ist und nicht durch Gewalt. Und ich glaube, das greift es eigentlich ganz schön auf. Also ich würde der Schriftstellerin zustimmen.